wenn ich immer höre, momentan ist ja die Linkspartei besonders hip, jeder wählt die Linke. Aber womit wird die Linke? Milliardär ist böse, wer mehr Geld hat wie ich, der muss abkassiert werden. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir den Leuten auf den Weg geben wollen. Man freut sich eher, wenn ein anderer scheitert, als wenn es ein anderer zum Millionär schafft mit 30 Jahren. Also für mich ist immer noch das Thema Sexualität eher eine Sache, die dem Privaten zuzuordnen ist. Ich glaube nicht, dass man der Sache einen großen Gefallen tut, wenn man es zu sehr in die politische Öffentlichkeit zerrt und dort am Ende ideologische Debatten führt. Und es gibt Frauen, die sind etwas maskuliner und es gibt Männer, die sind femininer.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
darauf machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
plus eins. Die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, servus, hier ist Jan Schippmann und ihr kommt gerade rechtzeitig zu einer neuen Folge von Absolute Mehrheit. Und heute wird's edgy, denn von Zurückhaltung hält mein heutiger Gast eher wenig. Hubert Aiwanger kennt ihr wahrscheinlich am ehesten wegen derber Sprüche gegen die Grünen oder wegen der Flugblattaffäre von vor ein paar Jahren. Gleichzeitig ist er aber auch Wirtschaftsminister von Bayern und Stellvertreter von Markus Söder als Ministerpräsident. Mit seiner Partei, den Freien Wählern, hatte er einen großen Plan, wollte in den Bundestag einziehen und ist daran gescheitert. Aber wofür stehen die Freien Wähler denn politisch? Können die außerhalb der Bierzeltwelt überhaupt irgendjemanden begeistern? Und was ist das Herzensprojekt von Hubert Aiwanger? Darüber reden wir heute. Ich begrüße bei mir im Studio jetzt Hubert Aiwanger. Herzlich willkommen.
Grüße Sie.
Die Wahl ist jetzt schon ein bisschen was her. Sie wollten die Freien Wähler in den Bundestag führen. Am Ende gab es 1,5% der Stimmen und 0 Direktmandate. Überspitzt gesagt, wissen überhaupt genug Leute in Deutschland, wer die Freien Wähler sind?
Ich bin überzeugt, nein, denn immer wenn man irgendwo am Infostand steht, gerade in den größeren Städten, dann heißt es ja, wenn ich mich damit befasse, ist ja ein super Programm, habe aber gar nicht gewusst, dass man euch überhaupt wählen kann. Also im Endeffekt haben wir noch ein Vertriebsproblem, das räume ich ganz offen ein. Ich bin überzeugt, dass der Kern unserer Partei genau die Probleme lösen könnte, die wir derzeit haben. Wir sind pragmatisch, wir sind jetzt nicht links-rechts orientiert, sondern vernünftige politische Mitte, sind liberal wertkonservativ, sind sehr auf Verantwortung getrimmt, über die Kommunen kommend und so weiter, aber sehr dezentral organisiert. Wir sind nicht die zentralistische Talkshow-Partei, die heute gegründet wird, morgen vielleicht wieder verschwindet. Und insofern sind wir oft auch nicht so in Schablonen zu fassen, wie eine linke Partei, eine rechte Partei und was weiß ich. Und dann sind wir vielleicht für die Medien nicht so interessant, aber wir regieren in Bayern mit. Uns gibt es bundesweit seit Jahrzehnten in den Städten, in den Gemeinden draußen stellen wir viele Bürgermeister und Landräte. Man nennt uns auch gern die Bürgermeisterpartei, aber sind eben in der großen Weltpolitik noch nicht so dabei wie die anderen. Und das muss besser werden.
Was unterscheidet Ihr politisches Angebot denn von den anderen Parteien?
Dass wir dezentral und basisorientiert sind. Also wir haben nicht die zentralistischen Vorgaben, sondern wir sind eben über Jahrzehnte von unten gewachsen, sind sehr basisdemokratisch, hören sehr gut hin, was die Bürger wollen, kommen nicht von oben und erklären den Bürgern die Welt, sondern wir sehen uns als Sprachrohr der Bürger, also von unten nach oben denkend, nicht von oben nach unten. Ich wiederhole das Wort basisdemokratisch und damit unterscheiden wir uns doch sehr deutlich von den Politikern.
Kann das denn auf Bundesebene funktionieren? Vielleicht will der Wähler in Schwerin was anderes als in Passau.
Aber genau das ist unser Politikangebot. Nehmen Sie das Thema Windräder her. Andere Parteien sind entweder strikt für Windräder oder strikt gegen Windräder. Ich kann Ihnen die Parteinamen dazu sagen, die einen sagen, Windrad ist das Beste, was es gibt. Die anderen sagen, wir reißen die Windräder nieder. Der Freie Wähler sagt, es kommt darauf an, in welchem Landstrich ich bin. Wenn ich in einer Gegend bin, wo schon genügend Windräder sind oder wo der Wind nicht weht, dann brauche ich dort keine weiteren Windräder. Wo es aber Sinn macht, dass ich die erneuerbaren Energien sinnvoll ins Netz bekomme, dort baue ich Windräder, aber nicht auf Teufel komm raus und nicht ohne Rücksicht auf Verluste. Und insofern ist es sehr richtig, dass man föderal denkt, dezentral denkt und immer auf die Region bezogen Politik macht. Dasselbe gilt auf Europaebene. Europa ist uns auch viel zu zentralistisch. Wir sagen, was in Irland bei der Landwirtschaft richtig ist, ist in Frankreich vielleicht grundfalsch und umgekehrt. Also wir sind auch Föderalisten und dezentral Regionalisten.
Europa ist ein gutes Stichwort. Bei und nach der Europawahl 2024 gab es ein bisschen so einen Kleinparteienboom, besonders angefeuert von der Partei Volt. Damals haben sie mit den Freien Wählern genauso viele Prozente geholt wie die Linke, nämlich 2,7%. Wie kommt es, dass der Aufwärtstrend ihrer Partei da wieder ein Stück weit gekippt ist?
Naja, gut, wir sind eine Partei, die langsam wächst, lieber langsam als zu schnell und dann wieder verschwindet. Es ist häufig so, dass wir bei einem polarisierenden Wahlkampf unter die Räder kommen, weil wir eben nicht so schrill sind, weil wir nicht die ganz radikalen Angebote machen, sondern wir machen vernünftige Angebote und nicht radikale Angebote. Aber in der Wahlauseinandersetzung sind dann oft die radikalen Angebote für den Wähler interessanter, wie man bei dieser Wahl gesehen hat. Linksradikal oder rechtsradikal war am Ende für viele interessant und die vernünftige Mitte war zu farblos. Also insofern trägt dann oft die solide Arbeit in der Zwischenwahlzeit nicht ausreichend im Wahlkampf. Also da müsste man uns noch was überlegen, um besser gehört zu werden.
Verfängt das dann regional besser? Also wenn man es jetzt vergleicht, die Freien Wähler haben bei der Wahl jetzt bundesweit weniger Stimmen bekommen als die Freien Wähler in Bayern bei den Landtagswahlen. Ist das dann eine Frage von, wie kriege ich meine Botschaft aus dem kleinen regionalen Raum raus ins
Land? Ja, natürlich. Das ist die Frage und es war natürlich so, dass bei der Landtagswahl in Bayern nicht im Raum stand, dass wir die 5%-Hürde nicht überspringen. Da hat jeder gewusst, wir sind wieder dabei, wir hatten ja schon mitregiert und es war klar, wir wollen wieder mitregieren, wir werden wieder über 5% holen, haben dann 15,8 geholt. In der Vergangenheit mal 10, mal 12, so in die Richtung waren wir immer unterwegs. Also insofern, bei dieser Bundestagswahl war natürlich unser Problem, dass uns die Wähler reihenweise gesagt haben, wir haben euch bei der Landtagswahl gewählt, aber diesmal kommt ihr wohl nicht über die 5. Mhm. Ich will meine Stimme nicht verschenken, ich wähle was anderes.
Was halten Sie denn von der 5%-Hürde?
Ja, es ist ein Für und Wider. Auf der einen Seite bewahrt es natürlich den Staat vor zu vielen Kleinparteien. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sehr viele Stimmen damit endgültig unter den Tisch fallen. Es ist ja immer die Überlegung schon gewesen, dass man sagt, ob man nicht eine Zweitwahloption macht nach dem Motto, wenn meine Partei nicht reinkommt, was wäre dann die zweite Partei, die ich favorisiere? Es ist am Ende schon schade, dass kleine Parteien oft damit 4%, dann wegfallen und damit viele, viele Wählerstimmen, am Ende Millionen von Stimmen ins Leere laufen. Aber auf der anderen Seite steht eben das Thema der politischen Stabilität, wobei ja noch nicht endgültig bewiesen ist, dass ein paar große Parteien am Ende stabiler sind, als wenn noch ein paar kleine als Kitt dazwischen wären.
Man sieht auf jeden Fall, dass die Koalitionsbildung auch mit nur zwei Partnern kein Selbstläufer ist. Heute werden wir ein paar Leuten mal die Freien Wähler etwas näher bringen, und zwar anhand ihrer Ideen. Und wir gehen mal in die Maßnahme rein, die sie uns heute mitgebracht haben.
Junge Teams arbeiten in knallig eingerichteten Büros in Berlin-Mitte an crazy Ideen, die die Welt bisher nicht kannte und oft auch nicht braucht. So stellen sich viele die Realität in Start-up-Unternehmen vor. Verglichen mit dem oft zitierten deutschen Mittelstand finden die unternehmerischen Leistungen von jungen Gründerinnen und Gründern in der Politik wenig Erwähnung. Aber wie kann Deutschland auch für diese Menschen attraktiver werden? Und sind Start-ups nur etwas für die bunte Großstadtwelt?
Herr Alfinger, haben Sie bei sich im Ministerium einen Kicker und einen Bällebad?
Nein, haben wir nicht, aber ich glaube, dass das auch nicht unbedingt dazugehört. Wir sind ja im Ministerium nicht die Start-up-Firma, aber ja, wir denken wie Start-ups, wir machen Zukunftsthemen und wir bringen mit der bayerischen Wirtschaftspolitik ganz massiv nach vorne neue Firmen, die in Zukunft den Wohlstand erarbeiten werden, der in diesem Land wichtig ist.
Mhm. Aber das ist ja so ein bisschen das Start-up-Klischee. Jemand hat eine crazy Idee, findet einen Investor und zieht dann aus dem Nix eine funky Firma hoch, die alles anders macht. Dann ist sie jung, edgy, innovativ. Dann stellen sie sich eine Tischtennisplatte in den Meetingraum und bauen eine Rutsche ins Büro und dann klingt das alles voll hip. Wird aber auch schnell belächelt. Entspricht das auch Ihrem Blick auf Startups?
Zum Teil stimmt dieses Klischee natürlich. Natürlich braucht man junge Leute, die etwas aus der Reihe tanzen vielleicht und nicht die, die nur angesagte Arbeit erledigen, sondern wir brauchen kreative Köpfe, die sich auch mal trauen, gegen den Strom zu schwimmen, die auch ja, mal eine verrückte Idee antesten. Aber trotzdem muss es am Ende seriös in Geschäftsmodelle gegossen werden können, sonst laufen sich diese Ideen auch tot. Und dazu tun wir in Bayern alles über eine intensive Betreuung dieser Firmen mit Fachleuten, mit juristischer Beratung, mit finanzieller Unterstützung, auch mit Kooperationen mit schon etablierten Firmen, um diese jungen Hippen in die reale Welt überzuführen. Also wir tun alles, um diese jungen Firmen erfolgreich zu machen, und es gelingt uns sehr gut. Wir haben im letzten Jahr über 500 digitale Startups hier zum Erfolg geführt, mehr als Berlin.
Deshalb haben Sie uns das auch heute als Maßnahme mitgebracht. Sie wollen Startups in Deutschland vernünftig fördern. Bevor wir da über konkrete Ansätze sprechen, was ist die beste Startup-Idee, die Ihnen in letzter Zeit herangetragen wurde?
Ja, wir haben eine Reihe von interessanten Startups in Bayern, die es auch zu großer Geschäftsbedeutung gebracht haben, sei es Flixbus, sei es ISO Aerospace, die am Ende Satelliten in den Weltall bringen und so weiter. Also das sind durchaus Anwendungen, wo man sagt, Hut ab, da haben junge Leute was geschaffen.
Was würde ein Hubert Aiwanger mit der absoluten Mehrheit denn gerne umsetzen, damit Deutschland als Startup-Standort nach vorne kommt?
Ja, auf alle Fälle die jungen Leute dazu motivieren, eigene Unternehmen zu gründen, und dazu müssen wir auch die Neidgesellschaft ändern und abschaffen. Wenn ich immer höre, momentan ist ja die Linkspartei besonders hip, jeder wählt die Linke. Aber womit wirbt die Linke? Milliardär ist böse, wer mehr Geld hat wie ich, der muss abkassiert werden. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir den Leuten auf den Weg geben wollen, sondern wir sagen zu denen, nimm dein Schicksal selber in die Hand, häng dich nicht ins Bürgergeld rein und warte, dass dir eine Wohnung zugewiesen wird, sondern versuche selber eine Geschäftsidee zu entwickeln, die dich vielleicht innerhalb weniger Jahre zum Millionär macht, die, weil du eine super Geschäftsidee hast, die der Gesellschaft nutzt, die auch das Geld reinspielt. Und das ist dann häufig heute schon wieder anstößig. Geld verdienen ist ja böse, man ist ja dann schon wieder auf der unsicheren Seite. Und das müssen wir ändern. Wir müssen diese Neidgesellschaft ändern. Wir müssen auch die Erbschaftssteuer abschaffen, damit jemand, der dann eine Firma gründet, ein Haus baut, das an seine Kinder weitergeben kann, ohne sich schon wieder dafür rechtfertigen zu müssen. Und natürlich müssen wir gezielter fördern und Bürokratie aus dem Weg räumen, denn häufig sehen wir, dass neue Unternehmen daran scheitern, dass sie dann die ganze Arbeitszeitdokumentation und so weiter, die scheitern dann häufig an Formalismen und hätten eigentlich eine super Geschäftsidee.
Wenn wir jetzt die Erbschaftssteuer abschaffen, dann wird Deutschland bei Startups besser?
Ja, dass einfach das Thema Eigentum schaffen wieder positiver besetzt wird. Wenn ich eine Firma gründe, wenn ich vielleicht dann das nötige Geld erarbeite und sage, du, mit dem Gewinn baue ich mir noch ein Haus, und in ein paar Jahren habe ich vielleicht Kinder und will einen Teil meines Vermögens an die Kinder übergeben, steht ja der Staat schon wieder vor der Tür und sagt schon wieder, bitte hier blechen, du bist Millionär, bitte Erbschaftssteuer zahlen. Dann sagt er, du, wofür habe ich 16 Stunden am Tag gearbeitet? Also das ist mit Sicherheit ein Ausdruck dessen, wie stehen wir zu Eigentum. Und da sagen wir Freien Wähler, Eigentum habe ich erarbeitet, das gehört mir und das muss ich auch meinen Kindern schenken dürfen, ohne dass der Staat schon wieder die Finger ins Spiel bringt.
Wenn wir jetzt die Erbschaftssteuer abschaffen, habe ich jetzt zwar, wenn ich jetzt eine gute Idee habe, die Erbschaftssteuer weg, habe ich ja erstmal nicht das Kapital, um diese Idee umzusetzen.
Ja, was tun wir für diese Menschen? Ist jetzt nicht die Lösung aller Probleme, aber das ist mit ein Beispiel, dass Deutschland zu eigentumsfeindlich unterwegs ist. In Österreich beispielsweise gibt es die Erbschaftssteuer nicht. Da kannst du dann dein erarbeitetes Vermögen, wofür du vielleicht deine Gesundheit geopfert hast, weil du ein Burnout, die er erarbeitet hast. Das Geld gehört nach meiner Einschätzung dem, der es erarbeitet hat. Warum muss er, wenn er es in die nächste Generation weitergibt, schon wieder dafür zahlen?
Aber was soll der Staat jetzt für jemanden machen? Also ich sage jetzt mal, ich habe eine richtig gute Idee, ich habe ein total gutes Konzept, Bedarf ist da. Was tut denn der Staat jetzt für mich, um mir zu helfen, da ein Unternehmen rauszumachen und Millionär zu werden?
Also konkret in Bayern, wenn Sie mit einer solchen Idee kommen, dann wird Ihnen zunächst mal auch finanziell Unterstützung gegeben über verschiedene Förderprogramme. Das bei der Startup-Förderung eine Startup-Hilfe oder ein Flücke-Programm gibt. Das heißt, wenn ich aus einer Hochschule eine Ausgründung mache, dann gibt es ein Flücke-Programm dazu. Dann gibt es die Möglichkeit, über die LFA-Förderbank mit ihrer Hausbank gemeinsam Kredite zu vergeben, oder Bayern Kapital beteiligt sich sogar an guten Geschäftsideen, wenn sie sagen, das ist die super Idee und unsere Experten sagen, gefällt uns auch. Wir beteiligen uns und geben da staatliches Geld mit rein, in der Hoffnung, dass das natürlich erfolgreich wird. Dann sehen wir als Steuerzahler, Verwalter, Staat auch einen Teil oder das gesamte Geld gerne wieder. Und wir beraten eben umfänglich. Wir gehen auf diese Leute zu, helfen denen bei der Gründerbürokratie und so weiter.
Wenn Sie allein entscheiden könnten, würden Sie das dann quasi auf ganz Deutschland übertragen oder hätten Sie noch weiterführende Ideen zu?
Ja, natürlich gibt es viele weiterführende Ideen, die da lauten, auf europäischer Ebene bräuchten wir einheitlichere Gesetzgebung zu diesen Themen. Also das, wenn sie dann europaweit tätig sind, dann haben sie in den anderen europäischen Staaten oft wieder andere Rahmenbedingungen, die ihnen das Geschäftsmodell wieder erschweren und vieles mehr. Aber auf alle Fälle müssen wir uns noch mehr bewusst sein, wie wichtig es ist, dass junge Leute solche Zukunftsfirmen gründen und müssen denen Hindernisse aus dem Weg räumen. Einiges ist ja schon passiert, dass einfach Firmenbeteiligungen da, dass das steuerlich begünstigt ist, wenn Mitarbeiter in der Firma sich beteiligen und so weiter. Also es ist nicht alles schlecht, aber es kann noch besser werden.
Der Staat hat ja aber auch ein Interesse daran, dass Firmen dann erfolgreich werden und dann aber auch in Deutschland bleiben. Müssen beispielsweise Subventionen, Förderungen auch an Bedingungen geknüpft werden, dass eine Firma dann, ich weiß nicht, 10 Jahre lang in Deutschland bleibt?
Teilweise ist es so, wenn die dann die Firma verkaufen oder wo es das dann die staatlichen Beteiligungen wieder rausgeholt werden müssen. Aber ja, auch das ist ein wichtiges Stichwort. Wir sehen, wenn dann die Firmen oft erfolgreich sind und in die Wachstumsphase gehen, wo es dann viel frisches Geld braucht, dass viele dann in die Vereinigten Staaten gehen, wo einfach das Thema Wagniskapital dann auch wieder steuerlich begünstigt ist, wo man auf der anderen Seite die Unternehmenssteuern niedriger hat, die Energiepreise niedriger hat, flexiblere Arbeitszeiten erlaubt sind. Bei uns muss er seinen Mitarbeiter ja schon wieder die Arbeitszeitdokumentation abverlangen. Der sagt vielleicht, du, ich will heute 15 Stunden arbeiten, weil ich so drauf bin und morgen will ich meine Ruhe haben. Muss der Chef sagen, nein, du gehst jetzt heim, hör jetzt auf, du darfst nicht mehr länger arbeiten, du verstößt gegen die Arbeitszeitvorgabe. Da lachen die Amerikaner drüber. Also insofern stehen wir uns hier selber im Weg.
Laut diverser Untersuchungen scheitern 50-70% der Startups in den ersten 5 Jahren wieder. Neben fehlendem Kapital ist eine der häufigsten Gründe, dass es einfach nicht genügend Nachfrage für manche Ideen und Produkte gibt. Wie kann der Staat die Ideen, die wirklich förderungswert sind, identifizieren? Besteht da nicht ein Risiko, dass einfach auch viel Geld verbrannt werden könnte?
Naja, ich glaube genau das ist ja die spannende Frage. Welche Idee wird wirklich zum erfolgreichen Geschäftsmodell? Aber hier würde ich auch nicht so kleinkrämerisch sein. Natürlich ist es auch ein bisschen der Schrotschuss ins Gebüsch. Man probiert es mal aus. Und wenn wir von Haus aus schon sagen, wir wollen die Erfolgsgarantie, die kann dir keiner geben. Man weiß nicht, wie sich die Märkte wirklich entwickeln. Also wenn wir hier zu hoch die Latte legen, und die ist teilweise zu hoch gelegt, dass dann diejenigen, die über staatliche Fördergelder befinden, vielleicht zu konservativ sind und sagen, mit dem Käse kannst du doch kein Geld verdienen, kann man recht haben, wenn man natürlich jeden Käse bezuschussen würde. Also, aber ich bin hier schon dafür, hier auch einiges Verrückte zuzulassen, weil wir ja nicht wissen, wie der Kunde in 3 Jahren auf solche Produkte reagiert.
Also, dass man auch ein bisschen ins Risiko geht als Staat.
Ja.
Ist das vielleicht auch so ein sehr deutsches Denken, dass man einfach sehr, sehr ungern ins Risiko geht, dass man einfach Sachen nicht macht, aus der Angst heraus zu scheitern?
Naja, gerade in Corona-Zeiten haben wir gesehen, dass gerade die jungen Leute, Hut ab, die Jugend ist besser als ihr Ruf. Gerade in Corona-Zeiten beispielsweise, wo es wirtschaftlich schwieriger wurde, wo große Firmen gewackelt haben. Viele gesagt haben, jetzt nehme ich mein Schicksal selber in die Hand und will mein eigener Chef sein, weil ich dann ja vielleicht zukunftssicherer bin, als wenn ich bei einem großen Weltkonzern bin, der dann dicht machen muss und ich bin arbeitslos. Aber ja, es ist schon die Mentalität in Deutschland, dass man den, der scheitert, mit Fingern auf den zeigt. Das ist eine fiese Nummer, muss ich ehrlicherweise sagen. In Amerika ist das genau am anderen Ende der Skala. Da ist das der beste Typ, der schon 3-mal gescheitert ist und beim 4. Mal endlich erfolgreich ist. Das ist der Held, akzeptiere ich. Und bei uns sagt man, ja, bei dem ist ja der Vater schon pleite gegangen vor 50 Jahren. Dann hängt das noch am Familienruf so ungefähr. Und wenn ein Junger eine Geschäftsidee hat und die ist nicht erfolgreich, dann heißt es sehr schnell selber schuld. Also da sind wir wieder bei der Neiddebatte. Man freut sich eher, wenn ein anderer scheitert, als wenn es ein anderer zum Millionär schafft mit 30 Jahren.
Ich glaube, es würden auch viele Leute sagen, ich würde ja gründen, wenn es nicht so kompliziert wäre. Und in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, ist manchmal auch wirklich ein Papierkrieg. So, die CDU hat sich beispielsweise ins Grundsatzprogramm geschrieben, dass eine Firmengründung nicht länger als ein Fußballspiel dauern darf. Gehen Sie da mit und was sind da die wichtigsten Hebel, um Verbesserungen zu erzielen?
Oh mei, hoffentlich ist das nicht wieder genauso ernst zu nehmen wie das Thema Schuldenbremse. Das wurde ja auch im Wahlkampf ganz oben hingestellt.
Es gibt auch Verlängerungen
beim Fußball. Oder die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Da hätten Sie ja jetzt die Möglichkeit, das umzusetzen. Also das sind immer schöne, griffige Aussagen, die dann an der Realität scheitern. Also innerhalb weniger Minuten wird man sicher keine Firma gründen können. Aber ja, es ist alles zu kompliziert. Das müssen wir ehrlicherweise zugeben. Da muss man schneller werden und offener werden. Und auch als Staat und Behörden müssen wir noch mehr den Dienstleistungsgedanken gegenüber der Wirtschaft leben. Das heißt, unsere Dienstwagen, unsere Beamtenstellen sind bezahlt von den erwirtschafteten Steuern erfolgreicher Unternehmer. Also müssen wir denen alle Bürokratie aus dem Weg räumen, denn deren Geschäftsmodell ist ja nicht Bürokratie zu bewältigen, sondern damit stehen wir deren Ideen ja nur im Weg. Also wir müssen als Behörde Deutschland, wenn ich Deutschland mal als Behördenstandort sehe, generell wirtschaftsfreundlicher wieder werden und nicht so ein Grundmisstrauen gegen jeden Unternehmer haben, nach dem Motto, der schafft es ja eh nicht, der macht einen Fehler, der bescheißt mich, der schreibt die Arbeitszeit falsch auf oder irgendwas. Also man hat ja nur 100 Regularien, anstatt zu sagen, komm mal her, junger Mann, junge Frau, ich helfe dir, die Dinge aus dem Weg zu räumen.
Wenn ich jetzt eine Firma gründen wollen würde und Sie kennen die Regularien, Sie kennen die Bürokratie. Was ist eine Sache, die man dringend ändern muss, damit es für mich leichter läuft?
Ja, das kann man im Einzelfall nicht definieren. Wir haben hier über Gründerland Bayern eine umfangreiche Beraterinfrastruktur und schauen uns diese Dinge an. Wir haben beispielsweise ja viele digitale Gründerzentren in Bayern an 19 Standorten, 40 digitale Gründerzentren und weitere Gründerzentren, wo den Leuten auch anfangs sehr billig Raum zur Verfügung gestellt wird, Material zur Verfügung gestellt wird, dass sie überhaupt, wenn sie also nicht zu Hause auf dem Sofa der Eltern gründen müssen, sondern hier billig Räume kriegen, dort auch die Sozialräume dazu haben, vielleicht den Kickerkasten dann dort und die Rutsche dazu haben. All das bieten wir an und das sind häufig schon die ersten wichtigen Schritte. Aber häufig stelle ich genau das fest, dass junge Leute kommen mit super Ideen, aber dass sie am Ende auch das Thema den Marktpartner zu finden, zu wenig beherrschen. Die haben die gute Geschäftsidee, es fehlt ihnen aber häufig auch an der, ich will doch nicht sagen an der Sozialkompetenz, aber ja, das sind häufig Techniker, deren Stärke aber nicht ist, zu kommunizieren und auf einen potenziellen Kunden zuzugehen und zu sagen, du schau her, ich habe ein super Produkt für dich, sondern der hat das super Produkt und hofft, der andere wird schon merken, dass er das hat. Also das sind Dinge, die wir überwinden müssen.
Braucht man da vielleicht eine bessere Schnittstelle auch zum klassischen Mittelstand, dass man sich da quasi gegenseitig befähigt?
Genau das tun wir wieder in Bayern. Wir haben hier auch viele Veranstaltungen, wo wir genau diese Netzwerke dann aufbauen, wo ich gesagt habe, es ist häufig wichtig, dass wir einen etablierten Betrieb, der vielleicht in dritter Generation ist, aber vielleicht etwas altbacken geworden ist im Laufe der Jahrzehnte.
Passiert manchmal.
Dass wir den mit den neuen Geschäftsideen junger Leute ja zusammenführen und dann eine Win-Win-Situation entsteht, dass der Alte, der vielleicht das nötige Geld hat und die nötigen Firmenkontakten und die nötige Erfahrung und die nötigen Kontakte in die Behörden, zu dem Jungen sagt, deine Geschäftsidee ist super, ich helfe dir dabei. Und der Junge sagt, du, ich habe 5 Ideen, wie ich deine Firma verbessere. Und genau das führen wir zusammen.
Oftmals sind Startups ja auch bekannt dafür, dass sie Arbeit anders denken. Also New Work, 4-Tage-Woche, Remote-Arbeit und Wohlfühlmanagement. Das steht ja oft im krassen Gegensatz zum konservativen Blick auf die Arbeitswelt. Was können denn konservative Betriebe von so einer Arbeitskultur lernen?
Ja, es wird immer Versuch und Irrtum am Ende zum Erfolg führen. Und natürlich kann in vielen Fällen auch die 4-Tage-Woche das Richtige sein, aber wahrscheinlich nicht 4-Tage-Woche a 5 Stunden, sondern dann wird man eben in diesen 4 Tagen mehr Stunden pro Tag arbeiten als bei 5 Tagen oder 6 Tagen in der Woche, wenn gearbeitet wird, wie auch immer die Geschäftsmodelle sind. Aber die Welt entwickelt sich weiter. Homeoffice ist ja genauso ein Thema, wo man auch nie genau weiß, wo ist der richtige Einsatz des Homeoffice. Das war in der Vergangenheit ein großer Boom. Gerade in Corona-Zeiten hat man gesagt, hoppla, ich muss ja gar nicht in der frühen Stunde im Stau stehen. Es geht ja vom Sofa aus mit dem Schlafanzug, dass ich meine Videokonferenz mache, vielleicht nur ein schönes Hemd angezogen und unten die Schlafanzughose, gibt ja dann diese spaßigen Bilder dazu. Aber man sieht jetzt wieder, auf Dauer Homeoffice funktioniert auch nicht. Man braucht wieder den Austausch. Also man muss sich hier immer auf den optimalen Punkt einspielen und frische Ideen sind gut, aber nur frische Ideen nach dem Motto, hoppla hopp, jetzt kommen die Jungen, die Alten wissen ja nicht, wie es geht, ist genauso falsch.
Also man muss irgendwie den Sweet Spot finden und gucken, dass man je nach Betrieb schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht.
Genau, was bei dem einen Betrieb super funktioniert, ist beim anderen vielleicht grundfalsch. Mhm. Also es kommt wieder drauf an, wieder freie Wähler-Idee, es kommt drauf an, nicht Homeoffice ist gut oder schlecht, sondern es kommt drauf an.
Aber der Staat soll sich da raushalten an der Stelle?
Ja, er soll aber alle Möglichkeiten eröffnen. Da bin ich wieder bei der Arbeitszeitflexibilisierung. Er soll dem wenigstens nicht verbieten, dass er mehr wie 8 Stunden arbeitet, wenn er 8 Stunden arbeiten will.
Ja, aber so ein Recht auf Homeoffice oder so soll das nicht?
Nein, würde ich jetzt nicht machen. Das soll dann der Chef entscheiden mit seiner Belegschaft, aber nicht, dass der Staat da reingeht und sagt, wie die zu arbeiten haben.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter und zwar zu einem ganz anderen Thema.
12% der Deutschen identifizieren sich als queer, sei es als homosexuell, bi oder trans. Die Sichtbarkeit in der Gesellschaft für diese Menschen steigt zwar, aber die Akzeptanz für alternative Lebensmodelle schwankt stark nach Region. In Bayern hat sich die Zahl der registrierten Straftaten gegen queere Personen von 2023 auf 2024 mehr als verdoppelt. Und die Dunkelziffer könnte noch deutlich höher liegen. Die bayerische Landesregierung aus CSU und den Freien Wählern plant seit 2023 einen sogenannten Aktionsplan Queer zu verabschieden. Ein Plan, der Maßnahmen gegen Gewalt und Hass enthalten und zur Gleichstellung queerer Menschen in der Gesellschaft beitragen soll. Was das konkrete Vorhaben ist, das ist bis heute unklar.
Wir wollen gerne darüber sprechen, was sich in der Queer- und Gesellschaftspolitik in Deutschland ändern muss und auch darüber, welche Position konservative und bürgerliche Parteien dabei einnehmen. Herr Aiwanger, ich habe Sie bislang nicht als den großen Vorkämpfer für Queer-Politik in Deutschland erlebt. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege.
Also für mich ist immer nur das Thema Sexualität eher eine Sache, die dem Privaten zuzuordnen ist. Ich glaube nicht, dass man der Sache einen großen Gefallen tut, wenn man es zu sehr in die politische Öffentlichkeit zerrt und dort am Ende ideologische Debatten führt, sondern es ist selbstverständlich, dass man Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung nicht diskriminiert, denen alle Beratungsmöglichkeiten eröffnet, vom Heterosexuellen bis zum Homosexuellen oder sonst einer Ausprägung oder was auch immer, wie Sie das formulieren wollen. Also man sollte es nicht zu sehr politisieren. Und natürlich sehen wir, dass sich die gesellschaftlichen Einschätzungen zu diesem Thema natürlich die letzten Jahrzehnte deutlich geändert haben. Früher war ja Homosexualität sogar strafbar. Und mittlerweile sehen wir aber, dass aus gewissen Milieus, man kann es ja beim Namen nennen, ein islamistisches Milieu bei diesen Themen wieder ganz anders tickt als ein liberal-westliches. Also wir müssen hier auch aufpassen, dass nicht wir meinen, wir hätten die Diskriminierungszeit hinter uns und plötzlich kommen neue Diskriminierungsideologien und es wird Homosexualität wieder zum Schimpfwort auf den heutigen Pausenhöfen. Also hier müssen wir genau hinschauen.
Jetzt habe ich mir mal das Wahlprogramm der Freien Wähler angeschaut und ich bin durchaus überrascht gewesen. Dafür, dass die Freien Wähler eine konservative bürgerliche Partei sein wollen, ist da einiges an progressiver Gesellschaftspolitik zu finden. Ein paar Forderungen von ihnen: LSBTIQ-Sternchenrechte stärken, dann Gesundheitsversorgung von Menschen mit transgeschlechtlicher Identität sicherstellen, Vielfalt der Familienformen anerkennen und mein Favorit, LSBTIQ-Sternchen in ganzheitliche Seniorenpolitik einbeziehen. Also eine Sensibilisierung des Personals in Pflegeeinrichtungen für verschiedene geschlechtliche Identitäten. Das könnte ja so 1:1 bei den Grünen stehen. Welchen Stellenwert nimmt das Thema in Ihrer Partei ein?
Ja, eine ganz selbstverständliche, dass wir einfach sagen, jeder ist unabhängig von seiner sexuellen Orientierung ordentlich zu behandeln, auch im Pflegeheim, wo vielleicht viele sagen, was hat das mit dem Pflegeheim zu tun, wenn Leute hier vielleicht anders sexuell orientiert sind und die Pflegepersonen können mit dem Thema nicht umgehen, dann kann das ein Problem für diese Menschen sein. Genauso ist es bei der medizinischen Beratung, bei gesundheitlichen Themen und so weiter. Auch hier müssen wir wirklich dafür Sorge tragen, dass hier alles ordnungsgemäß gemacht wird und alle Möglichkeiten auch der Beratung offen sind. Also insofern leben und leben lassen.
Als Nicht-Betroffener muss ich gestehen, dass ich Queer-Politik oft eher in so eine Nischenpolitik-Ecke schiebe, gedanklich. Dann schaue ich mir die Zahlen an und denke, okay, wow, das betrifft ja eine große Menge an Menschen. Laut einer groß angelegten Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos identifizieren sich 12% der Deutschen als queer. Das sind über 10 Millionen Menschen. Und das sind nur die Leute, die sich dazu äußern wollen. Kann man sich da als Partei überhaupt noch leisten, denen kein Angebot zu machen?
Ich glaube, wir machen denen ein ganz selbstverständliches Angebot, wie auch anderen gesellschaftlichen Gruppen. Wir wollen in diesem Land niemand hinten runterfallen lassen und sagen, jeder an seiner Stelle soll sein Recht bekommen.
Wo sehen Sie aktuell den größten Handlungsbedarf in der Queerpolitik?
Ich glaube, dass man unverkrampft mit der Thematik umgeht, dass man es weder diskriminiert oder totschweigt, noch dass man es zu schrill und zu aggressiv in die Öffentlichkeit zerrt und vielleicht andere damit konfrontiert, was wieder Gegenreaktionen auslöst, sondern dass man sexuelle Orientierung als Normalität und als Privatentscheidung des Einzelnen akzeptiert.
Was bedeutet das, dass das zu aggressiv in die Öffentlichkeit zerrt?
Dass man nicht ständig sagt, man wird zu sehr diskriminiert, sondern dass man wirklich die Fakten benennt und wirklich sagt, wo sind denn Diskriminierungen? Und dann muss man die im Einzelfall angehen, wo kommt die Diskriminierung her und wer ist der Diskriminierende? Und nicht generell sagt, man ist diskriminiert, wo vielleicht dann andere sagen, ja, sag mir es bitte konkret, weil es sonst vielleicht auch den Anschein hat, dass man hier zu viel gesellschaftliche Aufmerksamkeit nur auf sich ziehen will und dann Gegenmaßnahmen wieder passieren. Also wir müssen dazu kommen, über diese Dinge ganz normal zu reden und das ganz normal abzuarbeiten.
Was meinen Sie mit Gegenmaßnahmen? Also quasi in der gesellschaftlichen Stimmung? Oder?
Das ist vielleicht wie bei vielen anderen Dingen, dass dann andere Randgruppen, die wieder genau andersrum ticken, nur darauf warten, wenn jemand zu sehr sagt, ich werde diskriminiert und es kommt kein konkretes Beispiel, dass er dann sagt, ich fühle mich auch diskriminiert oder beweis das mal. Also wir sollten hier vernünftig und entspannt damit umgehen.
Wir haben es gerade ein konkretes Beispiel gehört im Einspieler. Von 2023 auf 2024 hat sich die Zahl der queerfeindlichen Angriffe in Bayern laut dem bayerischen Innenministerium verdoppelt. Das ist eine ziemlich krasse Entwicklung. Im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern von 2023 steht, Zitat, wir erklären konsequentes Vorgehen gegen queerfeindliche Übergriffe zukünftig zu einem weiteren Handlungsschwerpunkt unserer Strafverfolgungsbehörden. Was haben Sie genau geändert und trägt das schon Früchte?
Ja, dass einfach die Strafverfolgungsbehörden bei diesen Dingen genau hinschauen, das vielleicht nicht mehr als Lappalien abkanzeln, vielleicht wie in der Vergangenheit. Wie gesagt, viele kommen nur aus der Denke, irgendwann mal verboten gewesen, irgendwann akzeptiert gewesen und jetzt einfach zu sagen, hier darf nichts anbrennen. Und diese Zunahme der ja, angezeigten Vorfälle ist vielleicht genau darauf zurückzuführen, dass man heute die Dinge anzeigt und genauer hinschaut, wo man vor 20 Jahren noch weggeschaut hat.
Man vermutet ja trotzdem eine sehr hohe Dunkelziffer noch. Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Entwicklung, wenn sich Leute mehr dazu ermutigt fühlen, solche Dinge anzuzeigen?
Ja, wie gesagt, wenn es wirklich beleidigend ist und eben strafbar ist an Vorgehen gegen den Homosexuellen als Beispiel, dann soll er das natürlich melden, soll das natürlich anzeigen. Und insofern ist das eine ganz normale Entwicklung. Aber wie gesagt, insofern glaube ich, dass vielleicht viele dieser Fälle, ich habe jetzt die genaue Statistik nicht vorliegen, durchaus auch darauf zurückzuführen ist, wenn man genauer hinschaut, gibt es plötzlich mehr Fälle, die auch aktenkundig sind. Aber ich sehe auch mit Sorge, was gerade in den islamistischen Milieus passiert, wo ja Homosexualität Teufelszeug ist, wo man wirklich sieht, dass hier eine neue Jugendkultur heranwächst, die wieder genau das Gegenteil von dieser Liberalität ausdrücken will, was jetzt mittlerweile gesellschaftliche Realität geworden ist. Mhm.
Studien zeigen tatsächlich, dass insbesondere junge Männer immer homophober werden, aber beispielsweise, wenn man nach Bautzen guckt, wo der Christopher Street Day angegriffen wurde, dann waren das, ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage zu großen Teilen keine Islamisten. So. Wie kann man da politisch gegensteuern?
Ja, indem man einfach genau hinschaut und indem man natürlich auch in den Schulen, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Debatte wirklich das Prinzip Leben und Leben lassen und Liberalität predigt.
Die AfD hat im Wahlkampf in Hamburg großflächig plakatiert, bist du schwul? Fragezeichen. Dann ungefähr im Wortlaut, wähl auch AfD wie 27, irgendwas Prozent der Leute, um eben die Islamisierung der Gesellschaft zu verhindern. Also wenn man so eine Wählergruppe der AfD überlässt, ist das nicht ein Problem, dass Antidemokraten dann auch da versuchen, ja, einen Vorteil rauszuschlagen?
Genau das ist ja das, was ich vorher sagte. Ich will nicht, dass am Ende sexuelle Orientierung politisiert wird. Und dass man jemanden aufgrund seiner sexuellen Identität sagt, er muss dann bevorzugt diese oder jene Partei wählen, sondern das sollte in einer freiheitlichen Demokratie allgemeiner Konsens sein, dass man unabhängig von seiner Orientierung nicht diskriminiert wird und nicht, dass wir am Ende spezielle Parteien brauchen oder spezielle Parteien für sich in Anspruch nehmen, nur sie würden deren Interessen vertreten. Also dann ist ja schon grundsätzlich was falsch gelaufen und das verurteile ich durchaus, wenn dann einige Parteien mit dem Thema Sexualität am Ende noch Wahlkampf machen.
Das mit den Lehrerinnen, die nicht akzeptiert werden, das erinnert mich so ein bisschen an den berühmten Talkshow-Moment von als Friedrich Merz, dass man den kleinen Paschas gesagt hat. Und am Ende haben einfach nur alle über die Wortwahl von Friedrich Merz gesprochen und nicht über das Thema, was er angesprochen hat. Ist das auch ein Problem, dass dann über das eigentliche Thema, was er da angesprochen hat, gar nicht geredet wurde?
Ja, wenig geredet. Es ist in der Politik häufig das Problem, dass man, wenn man unangenehme Dinge anspricht, versucht wird, irgendwo einen falschen Halbsatz gehört zu haben, um dann das Thema wieder ad acta zu legen. Also insofern glaube ich, dass das auch zu einer freiheitlichen Demokratie dazugehört, dass wir gesellschaftliche Fehlentwicklungen ansprechen können, ohne Sorge haben zu müssen, dafür in eine politische Schublade gesteckt zu werden und nach dem Motto, dann sage ich lieber gar nichts dazu. Das wäre die Fehlentwicklung. Da würde man der Situation dann einen Bärendienst erweisen.
Konservative Parteien sind ja meist ein bisschen langsamer bei queerpolitischen Themen. Trotzdem bewegen auch die sich. Beispielsweise hat Friedrich Merz schon 2023 befürwortet, dass auch gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren dürfen. Und er hat gesagt, zum Glück hat sich da meine Partei gewandelt. Glauben Sie, dass alternative Lebensmodelle auch immer stärker von Konservativen gesehen werden und die da auch einen größeren Stellenwert einnehmen?
Ja, natürlich, weil sich einfach die Gesellschaft weiterentwickelt und man vielleicht von früher traditionellen Denkmustern weggeht und hoffentlich nicht in falsche neue Denkmuster landet, sondern wie gesagt, es ist wie bei vielen Dingen, dass sich die Dinge weiterentwickeln und damit auch konservative Parteien genauso diesem Wandlungsprozess unterliegen.
Muss man da auch Menschen ein bisschen mehr einfach so einen gewissen Reflexionsprozess zubilligen?
Ja, das meine ich damit. Ich glaube, wenn man oft mit zu viel Brechstange missionieren will, dass man dann genau das Gegenteil erreicht, sondern man muss den Menschen auch Zeit lassen, sich mit neuen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Da können Sie jetzt die Thematik der Sexualität genauso nehmen, wie wir vorher gesprochen haben mit dem Thema künstliche Intelligenz oder Digitalisierung. Gehen Sie da mal auf einen 60-, 70-Jährigen zu, der mit dem Thema bisher nichts zu tun hatte und sagt, du musst jetzt in deinem Handwerksbetrieb künstliche Intelligenz einführen. Dann wird er zunächst mal erstaunt den Kopf schütteln und nach etwas nachdenken. Plötzlich entdecken, hoppla, da liegt vielleicht doch eine Chance für mich. Also man muss den Menschen auch bei vielen Dingen erstens gute Argumente liefern und die Überzeugung liefern, dass man hier nichts Taktisches im Schilde führt und den eigenen Nutzen auch rausstellen.
Wenn man jetzt mal auf den Unterschied zwischen zum Beispiel Berlin und Bayern schaut, Bayern ist zumindest im Bereich meiner Wahrnehmung manchmal so ein Stück konservativer, ein Stück hinter anderen Ländern, was diese Entwicklung angeht. Gehen Sie da mit oder irre ich mich da?
Ich würde es nicht als Bayern und Berlin definieren, sondern wo es ländlicher ist, strukturkonservativer ist, da können Sie quer durch Deutschland gehen, dass einfach traditionelle dörfliche, ländliche Bevölkerungen andere Wertmaßstäbe haben, tendenziell als großstädtisch geprägte Milieus. Es ist auch dann in gewissen Vierteln in München andere Denke wie im Bayerischen Wald. Und sie werden an den Rändern von Berlin, wo man den eigenen Schrebergarten hat und vielleicht 5 Hühner hat. Und da reden dort mit einem Berliner, der tickt auch anders wie der Kreuzberger im Durchschnitt. Aber es gibt überall solche und solche. Also wir sollten uns auch hier hüten, Klischees aufzubauen. Wie ist der Bayern, wie ist der Berliner? Ich habe Menschen aller Bundesländer kennengelernt. Ich habe überall Gute getroffen und ich habe überall Vollpfosten getroffen. In Bayern wie in Berlin. Und insofern sollten wir auch hier nicht versuchen, in Klischees zu verfallen, sondern dann sind wir auch wieder knapp an der Diskriminierung.
Es gibt ja diesen schönen Begriff der Liberalitas Bavariae, dieses Leben und Leben lassen. So. Glauben Sie, dass das aber in der Form tatsächlich auch praktiziert wird? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie eine Drag Queen in irgendein Bierzelt irgendwo in Niederbayern kommen würde, wie käme das an?
Kommt drauf an. Wir hatten solche Personen durchaus im Bayerischen Wald, die sogar als Bürgermeister kandidiert haben und dann, glaube ich, 30% Stimmen geholt haben. Also durchaus nicht so, dass das inkompatibel wäre. Ich bringe es auf den Punkt. Ich glaube sogar, dass diese Liberalitas Bavaria gegenüber dem strengen Preußentum, wenn Sie hier schon Klischees aufbauen wollen, oft sogar andersrum zu sehen sind und historisch gesehen Bayern im Prinzip liberaler war als Berlin. Berlin war das strenge Preußische. Es ist jetzt nur durch gewisse Großstadtmilieus überformt worden. Aber im Trend glaube ich, dass der Bayer mindestens so liberal ist wie der Berliner.
Gibt es denn Ihrer Meinung nach so typische Männlichkeitsideale, an denen man was ändern muss, damit in der Gesellschaft auch gewisse Klischees hinter sich gelassen werden können?
ist jetzt eine fast philosophische Frage.
Dafür haben wir den Raum.
Ob man jetzt durchaus Männern und Frauen gewisse Geschlechterrollen zuordnet, man sollte sich auch hier keinen Zwang antun, weil es eine gewisse Bandbreite gibt. Aber die Realität ist eben beispielsweise, wenn man von der politischen oder wirtschaftlichen Seite kommt, dass bei den Startups deutlich überdurchschnittlich Männer vertreten sind und bei den technischen Dingen auch deutlich überdurchschnittlich Männer vertreten sind und wir dort Frauen animieren wollen und müssen und es auch tun, sich bei diesen Geschäftsfeldern auch mehr einzubringen. Jetzt kann man auch sagen, darüber darf man nicht reden. Das würde ja bedeuten, die Männer sind technikaffiner. Insofern sollte man auch hier nicht die Realität vor lauter politischer Korrektheit ausblenden, sondern es ist nun mal Fakt. Und ob das gut oder schlecht ist, es ist nun mal so.
Gibt es denn vielleicht ein paar so Klischees, die der Gesellschaft auch ganz gut tun?
Ich glaube auf alle Fälle, dass es gewisse Dinge gibt da in der Gesellschaft, die auch wichtig sind, dass eine Gesellschaft funktioniert, dass man gewisse Ordnungsfunktionen damit auch auslöst. Und natürlich gibt es gewisse traditionelle Geschlechterrollen, dass tendenziell eher der Mann vielleicht den Tropfen, den Wasserhahn repariert. Und wenn das Kind um Hilfe ruft oder das Kind hinfällt und weint, die Kinder von der Natur aus erst eher zur Mama laufen und dann zum Papa. Das sind Dinge, die man so beobachtet, im Trend, nicht generell. Es gibt ja viele Familien, wo die Frau den Wasserhahn repariert, weil sie technikaffiner ist wie der Mann und umgekehrt. Aber man sollte nicht hinter jeder Handlung sofort immer die Geschlechterdebatte eröffnen und dann sofort die Diskriminierungsdebatte eröffnen. Damit tun wir der Sache auch keinen Gefallen, sondern wir müssen hier der Natur freien Lauf lassen. Und es gibt Frauen, die sind etwas maskuliner und es gibt Männer, die sind femininer. Es gibt einfach gewisse Bandbreite. Und ich glaube, dass wir gut tun nach dem Motto Liberalitas Bavaria, leben und leben lassen, und statt zu sagen, du bist hier das und du musst deswegen folgendes Klischee erfüllen.
Jetzt gibt es aber eine sehr gute Überleitung, weil in Bayern ist das Gendern an Schulen und Hochschulen verboten. Und Kritiker sagen, dass es auch eine Form der Diskriminierung sein kann, wenn man sowas einschränkt. Ich sag mal etwas überspitzt, Sie und viele Konservative aus Bayern behaupten immer, dass die Leute reden sollen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Aber manche haben offenbar den Schnabel zu halten in der Form. Ist das richtig?
Nein, ich stehe schon dahinter, dass wir es so praktizieren, wie wir es praktizieren, weil ich hier auch den Trend erkannt habe, dass man plötzlich meinte, gendern sei das einzig Korrekte und wer nicht gendere, ist dann altbacken und man hat dann auch viele Verrenkungen bei Gesprächen gehört, dass dann dieses Innen und dieses Kck zu sprechen, das fand ich teilweise lächerlich. Also wenn jemand daran gefallen findet, bitte soll er es tun. Aber dass dann der Trend plötzlich einreißt nach dem Motto, jeder, der nicht gendert, ist ja dann schon der zu Konservative, der dann unterschwellig schon wieder andere diskriminiert. Das war eine Überinterpretation und deswegen ist einfach die deutsche Sprache ist eben nicht gegendert, auch aufgrund der Entwicklung der Sprache. Und warum sollen wir das ändern? Das hat sich bis dato bewährt.
Aber hätte man das dann quasi verbieten müssen? Also man hätte ja auch einfach sagen können, dann macht der eine Sachbearbeiter das, wie das so geht. Oder wenn ein Schüler in seiner Klassenarbeit dann irgendwie gendern will, dann ist das okay. Braucht es da eine staatliche Regelung für?
Also ich glaube, dass es gut getan hat, dass wir diese Klarheit geschaffen haben, weil ja eine große Unklarheit war. Und dass dann je nachdem auch, wie die einzelne Schule, die einzelne Hochschule getickt hat und so weiter, sich dann auch Trends entwickelt haben, wo dann keiner mehr hintanstehen wollte, eben um nicht in den Ruf zu kommen, zu altbacken zu sein und dann jemand sich einem Trend unterwerfen muss gegen seinen Willen, nur um nicht anzuecken. Also insofern glaube ich, es war richtig, dass wir hier gesagt haben, muss nicht sein, darf auch nicht sein an der Stelle.
Also im Zweifel ein Stück weit mehr für die Klarheit, aber dann die persönliche Freiheit an der Stelle doch lieber ein bisschen mit einschränken.
Ja, an der Stelle ja.
Alright, dann würde ich sagen, wir übergehen zu einem weiteren Programmpunkt, den wir hier immer haben. Schauen Sie mal hinter sich, da steht eine Box. Da sind Maßnahmen drin, die schickt unsere Community ein. Ja. Da weiß ich nicht, was da drin ist, da wissen Sie nicht, was da drin ist. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen nach dem Motto absolute Mehrheit, ob diese Maßnahmen, wenn Sie die absolute Mehrheit hätten, mit Ihnen zu machen wären. Ziehen Sie mal und schauen Sie, was da drin steht.
Ich nehme gleich mehrere raus hier, oder?
Schauen wir mal abwechselnd.
Mehr Fahrradstraßen, keine Autos in Innenstädten. Nein, bin ich dagegen. So würden viele Gewerbetreibende pleite machen, wenn man nicht mehr mit dem Auto reinfahren kann. Natürlich müssen sich Fußgänger und Fahrradfahrer frei bewegen können, aber wenn wir heute Fahrradstraßen haben, die oft breiter sind wie die Autos und die Autostraßen, also nein, das ist mir schon wieder zu ideologisch.
Sind Sie großer Fahrradfahrer?
Nein, ich bin als Kind und Jugendlicher viel Fahrrad gefahren, natürlich am Land, aber ich sehe auch, dass es in vielen Städten so ist, dass man mit dem Fahrrad schneller vorwärts kommt mit dem Auto. Aber als Wirtschaftsminister sehe ich auch, dass die Gastronomen und so weiter zu mir kommen und sagen, du, wenn die eine autofreie Innenstadt machen, kann ich hier dicht machen, weil dann meine Kundschaft von außen nicht mehr kommt. Oder der Gewerbetreibende, der sagt, dann kann ich meine Güter dort nicht mehr verkaufen. Die holen eben nicht mit dem Lastenfahrrad das Zeug bei mir ab, die neue Waschmaschine, sondern die holen es mit dem Auto ab oder eben nicht.
Nehmen Sie noch einen.
Nehme ich noch einen. Verpflichtende Live-Ticker-Funktion für Demonstrationen bei Google. In Echtzeit aktualisierte Informationen zu Ort, Teilnehmerzahl, Verläufen und möglichen Beeinträchtigungen.
Also es ist quasi wie beim Fußballspiel, nur für Demonstrationen, dass da quasi staatlich ein Informationsangebot da ist. Kann ich persönlich wenig mit anfangen.
Also geht mir jetzt auch zu weit, dass Demonstrationen heute ohnehin auch von der Polizei überwacht sind und in der Regel ziemlich alles abgefilmt ist. Aber eine Live-Ticker-Funktion,
nein. Wofür haben Sie als letztes demonstriert?
Für die Bauern vor einem Jahr, also Frühjahr 2024, waren ja die großen Bauerndemos. Ich war da unter anderem sogar am Brandenburger Tor und habe mit den Fuhrunternehmen, da waren nicht nur die Landwirte, sondern dann waren die Fuhrunternehmer, die Pflegedienste, die Handwerker, der Mittelstand, die haben damals für bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft demonstriert. Also genau, was
da
wir vorher
dabei.
Da war ich dabei, am Brandenburger Tor an führender Stelle.
Transparente Darstellung der Steuermittelverwendung, verpflichtende, detaillierte Veröffentlichung der Haushaltspläne und Verwendung von Steuermitteln auf allen staatlichen Ebenen.
Ja, das ist ohnehin weitgehend der Fall, ob man das noch weiter optimieren kann, da bin ich durchaus dafür. Aber ansonsten können Sie in jeder Gemeinde einschauen, wofür hier die Gelder der Kommune ausgegeben werden. Sie können es bei jedem Landeshaushalt, Sie können es beim Bundeshaushalt einsehen, die einzelnen Haushaltsposten, vielleicht häufig nicht verständlich genug für den Normalbürger.
Ich glaube, das ist der Knackpunkt davon.
Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass hier Dinge vertuscht werden, sondern in der Regel. Aber gut, die eine oder andere Transparenz an der Stelle, Sie, derzeit die Debatte um die NGOs, täte vielleicht gut.
Ein Zettel haben Sie, glaube ich, noch liegen.
Den haben wir noch, den nehmen wir noch. Belohnungspunkte für unauffälliges Verhalten als guter BürgerInnen. Also das geht mir zu weit. Das war ja mal die Debatte, wie in China diskutiert worden ist, dass man hier Social Points bekommt. Wenn man bei Rot über die Ampel geht, kriegt man Abzug. Und wenn man bei der richtigen Parteiorganisation ist, kriegt man wieder Zusatz.
Das ist also übrigens auf der Serie Black Mirror von Netflix. Das ist kein Scheiß. Es gab eine Folge, wo es um dieses Social Credit System ging und China hat das umgesetzt.
Ich glaube am Ende doch nicht ganz so wie zunächst geplant, aber das macht mir ein bisschen Angst, wenn man sagt, wie schaut der perfekte Staatsbürger aus, wann muss er bei welcher Demo antreten und bei welcher Demo darf er nicht gesehen werden.
Also Missbrauchspotenzial ist da.
Das ist Missbrauchspotenzial und das ist vielleicht ein vorgegebener Mainstream von den gerade Regierenden. Schauen Sie in die DDR, da ist vor der Wende, wäre mit Sicherheit anderes politisches Verhalten belohnt worden als ein Jahr nach der Wende. Ja, also geht mir zu weit.
Dann wagen wir zum Schluss nochmal einen kleinen Ausblick. Ich glaube, wir haben alle von denen durch.
Ich werfe es wieder
mehr,
rein
ach für Gott,
den Nächsten.
Naja, müssen wir wieder rausfischen, weil wir machen das nicht doppelt. Kleiner Ausblick. Wo steht Ihre Partei in 5 Jahren? Wir haben ja die Situation gerade, dass der FDP so gar nicht gut geht. Sehen Sie da vielleicht so ein bisschen ein Fenster, wo Sie sagen können, als liberale bürgerliche Partei können Sie sich genau da positionieren, wo die FDP ein bisschen Platz gemacht hat gerade?
Genau das beobachte ich momentan, dass vor allem auch die Wirtschaftsliberalen jetzt bei den Freien Wählern anklopfen, also der traditionelle früher FDP-wählende Handwerksmeister, Zahnarzt und so weiter, ja, der kommt durchaus zu uns. Wir sind mittlerweile, wenn jetzt die Union wirklich so weit nach links abbiegt, dass sie hier jetzt rot-grüne Position übernehmen wird.
Da hat Markus Söder noch ein Wort mitzureden.
Die wirtschaftsliberale Partei der Zukunft.
In welcher Hinsicht sollte Deutschland Ihrer Meinung nach mehr Bayern wagen?
Durchaus auch mit Dezentralität, dass man sagt, jede Region hat die richtigen Rezepte, wobei wir auch im ländlichen Raum die Wirtschaft gezielt fördern und dass man auch zu seiner Tradition und Kultur steht und nicht alles über Bord wirft, was sich seit Jahrzehnten bewährt hat.
Eine letzte Frage habe ich. Hier geht keiner raus, ohne einen Song für unsere absolute Mehrheit Playlist dazulassen. Welchen Song hört Hubert Aiwanger denn am liebsten, der für die bayerische Art zu leben einfängt oder einfach so ein bisschen dieses liberale Menschenbild, was Sie gerne vertreten?
Vielleicht die Bayernhymne.
Die Bayernhymne. Habe ich nicht im Kopf. Suchen wir raus, damit gehen wir raus und ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du, Henkes Corner, du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr,
hasse
das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit, alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig, ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel, du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben.
Ja, immer noch dieselben.
So.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenigstens schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
los.
Wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppichschule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.